Tag Christian, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo Henrik, guten Tag.
Ja, es gibt ja ein paar Fragen, die uns die Zuhörerschaft gestellt hat. Haben wir da aufgefordert, dass wir mal ein paar Fragen diskutieren können. Ich würde den Ball mal zuerst zu dir rüberspielen. Gibt es eine spannende Frage, die du bekommen hast oder die du...
Ja, natürlich. Vor allem eine Frage, die kann ich gleich mal an dich stellen. Da geht es nämlich um Energieeffizienzmaßnahmen in der Industrie.
Und wichtig, sehr wichtig.
Design so schwierig umzusetzen, wenn die Amortisationszeit, in Klammern, ich fange schon an zu grinsen, größer als 3 Jahre ist.
Ja, also kann ich tatsächlich bestätigen, dass ich das erlebt habe. Also jetzt, ohne dass ich jetzt der Fachexperte für Amortisation und Cashflow-Rechnungen bin. Aber ich erlebe das vor allem jetzt bei Photovoltaikprojekten ganz oft im gewerblichen Bereich, aber eigentlich auch bei Privatpersonen, die dann sagen, nee, Photovoltaikanlage aufs Dach, das rechnet sich nicht, das dauert ja 7 bis 8 Jahre, bis sich das Projekt amortisiert, oder meinetwegen auch 10 Jahre. Das dauert mir zu lange, das mache ich nicht. Und wenn dann eine Batterie dazu kommt, dann lassen wir das erst recht. Und ich hatte ein anderes Unternehmen, das ist schon etliche Jahre her, hatte sie ein Großunternehmen. Da hat ein Student seine, ich glaube, so die Abschlussarbeit war das gemacht. Da ging es auch um die Frage der Energieeffizienzmaßnahmen. Und da war die unternehmensinterne Vorgabe, also solche Maßnahmen werden nur dann umgesetzt, wenn die sich in maximal 1 Jahr amortisieren. Ich dachte, okay, was macht ihr falsch in der Nutzung von eurer Energie und euren Ressourcen, dass es Maßnahmen gibt, die sie nach 1 Jahr amortisieren? So, und jetzt du. Erklär uns, was das für Quatsch ist.
Also das ist wirklich totaler Quatsch. Also zunächst mal vorab. Ich weiß ja nicht, wo die Leute immer wieder das mit der Amortisationszeit hernehmen. Also bei mir haben sie es auf keinen Fall gelernt. Das ist ein Konstrukt, was sich da durch irgendwelche Köpfe und Bücher schleicht. Ich glaube nicht, dass ich schon mal jemand getroffen habe in der Studentenschaft, der es verstanden hat. Weil wir treffen überhaupt gar keine Entscheidung in unserem Leben auf der Basis von Amortisationszeiten. Also niemand tut das. Also zumindest kenne ich niemanden, der das tut. Es ist einfach ein völlig weirdes Argument. Ich erkläre dir auch, warum. Wenn wir darüber nachdenken, eine Energieeffizienzmaßnahme umzusetzen oder irgendeine andere Maßnahme, dann ist es ja, wenn man das mal ein bisschen destilliert, so, dass ich Geld in die Hand nehme, dieses Geld in ein Projekt investiere und dafür irgendeinen vernünftigen, was auch immer das ist, Return erwarte. Ja. So ticken die meisten Leute. Und das können wir jetzt umlegen auf eine Investition in Bitcoin, ein Sparkassenbrief, eine Immobilie, in Aktien oder eben in eine Solaranlage auf dem Dach. Das ist ja immer das Gleiche. Es geht immer darum, Geld in die Hand zu nehmen, damit etwas zu machen und einen Return zu erwarten. Und der Return ist nie Zeit. Also die Dimension der Beantwortung dieser Frage ist nicht Zeit, sondern in der Regel Prozent. Wir denken immer alle in Prozent. Lohnt sich das, dieses Wertpapier zu kaufen? Lohnt sich das, in diese Immobilie zu investieren, in Bitcoins einzusteigen? Oder eben auch, lohnt sich das, auf mein Garagendach eine Solaranlage zu installieren? Was ich dann tue, ist, ich vergleiche die Investition, die notwendig ist, mit den Rückflüssen, die wie auch immer kommen. Durch einen Kursgewinn bei einer Aktie, durch eine Einspeisevergütung oder Strom, den ich selber nutzen kann, bei einer Solaranlage. Und das versuche ich immer zu bewerten, und rentabel finden die meisten Leute Sachen, die nördlich von 10% sind. Da freuen sich immer alle. In Klammern, wir wissen natürlich, ganz viele Unternehmen träumen davon und Privatpersonen in den letzten Jahren träumen total davon. Also die Realität ist deutlich niedriger. Wenn man langfristig in breite Aktienportfolios investiert, über viele, viele Jahre, dann kann man zwischen 7% und 9% Return erwarten. Das sind eingeschwungene, mit allen Krisen unter Berücksichtigung berechnete langfristige Returns. Umgedreht, 9% bedeutet etwas über 10 Jahre. Das ist was Normales. Und wenn du dann von jemandem erzählst, der sagt, er möchte eine einjährige Amortisationsfrist haben, dann redet er eigentlich von einem Return, von einer Effizienz, einer Rendite, nenn's wie du es willst, von 100%.
Ja.
Und da sage ich, und das gibt's auch, das ist jetzt auch gar nicht arrogant oder sonst was, es gibt auch einen Haufen Leute, die wissen gar nicht, was sie da sagen, weil sie die Zusammenhänge nicht verstehen. Und vielleicht muss man denen helfen bei der Erleuchtung.
Ja.
Und dazu gehört womöglich auch für jemanden, der Solaranlagen verkauft, das Handwerkszeug in der Tasche zu haben. Und das versuche ich ja am Campus auch sozusagen den Leuten mitzugeben, um da überzeugende Argumente auf dem Tisch zu haben. Ganz einfaches Beispiel. Ich glaube, fast alle können mit dem Begriff EBIT was anfangen. EBIT ist im Prinzip das operative Ergebnis eines Unternehmens.
Ja.
Wenn ich das EBIT ins Verhältnis zu dem Kapital setze, was ich brauche, um dieses EBIT, um diesen EBIT-Anspruch zu erlangen, was weiß ich muss in mein Unternehmen investieren, in ein paar Vorräte, in Lager, in Computer, was auch immer. Und ich komme dann mit 20% oder mit 15%, lass uns 15% nehmen, zurück. 15% sozusagen Return on Capital Employed. EBIT über dem Kapital, was ich eingesetzt habe. Dann ist es top. Das haben viele Unternehmen gar nicht so viel. So, wenn ich von diesen 15% operativen Return dann noch ein paar Zinsen abziehe, sagen wir mal einfach, damit wir es gut rechnen können, 3%. Und dann noch die Steuern von einem Unternehmen sind das 30% in Deutschland abziehe, dann bleiben ungefähr 9% übrig. Und wenn ich die dann benutze, um die Investition zurückzuzahlen, dann brauche ich etwas über 10 Jahre und habe dann einfach nur das Geld wieder, was ich da mal investiert habe.
Ja.
Das heißt, da habe ich ja noch gar keinen einzigen Cent Gewinn gemacht. Dann hat das überhaupt noch gar keinen Spaß gemacht. Das heißt, eine Amortisationszeit von 10 Jahren, die schaffe ich ja noch nicht mal mit einem EBIT von 15%. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, aber das muss ich alles nach 3 Jahren amortisieren, dann sage ich jetzt mal ganz kühn, der hat es nicht so mit dem Rechnen. Und keine Zahlen nicht. Und das glaube ich aber, dafür können die womöglich andere Sachen ganz gut. Ja, gibt ja einen Haufen Unternehmer. Ich lerne auch in meinem Beratungsalltag immer wieder Unternehmer kennen. Die verdienen einen Haufen Geld, haben große Unternehmen hingestellt, aber verstehen ihre Zahlen nicht. Und ich unterstelle mal, dass von denen teilweise sowas kommt. Und wenn man denen hilft, das zu verstehen und womöglich denen dann auch klar zu machen, hör mal zu, die Rendite einer solchen Investition in so eine Energieeffizienzmaßnahme, die ist sogar höher als die durchschnittliche Rendite, die du mit deinem Unternehmen heute erwirtschaftest. Also in der Summe ziehst du es nach oben. Dann kriegt man das auch durch. Und das ist eine Hürde, die ich ganz oft wahrnehme. Insofern war das eine ganz, ganz spannende Frage. Und wenn man die versucht zu beantworten, sagt man, das, was da steht, ist gar nicht so. Das ist einfach nur, glaube ich, ein Missverständnis und eine Nutzung der falschen Mittel. Und der Job von den Leuten, die wir hier ausbilden oder von uns oder von wem auch immer, der ist es eigentlich, den Leuten dabei zu helfen, zu verstehen, wie es wirklich ist. Und dann lässt sich, das ist sozusagen das Schmiermittel dafür. Mhm. Und das müssen wir hinkriegen. Und dann funktioniert und fliegt das auch.
Dann die Frage, also bleiben wir mal bei dem Beispiel Photovoltaikanlage. Jetzt hast du im gewerblichen Bereich tatsächlich oft das Problem, du kannst das wirklich sauber darstellen, was muss ich investieren in die Anlage, die kostet, weiß ich nicht, pro Kilowatt Leistung, sagen wir jetzt mal 1000 Euro. Und jetzt habe ich ein großes Hallendach, da passen 100 Kilowatt drauf, da muss ich halt entsprechend investieren, habe dann an Erlösen, die ich mache, also ich spare ja externe Energiekosten, die sind jetzt im Moment hoch, aber wenn wir auch da mal einen normalen Preis annehmen, als Unternehmer zahle ich jetzt ja, jetzt größeres Unternehmen bin oder hohe Stromverbräuche habe, jetzt nicht die 35 oder 40 Cent, die man als Privatperson zahlt, sondern die liegen dann eher im Bereich von 20-25 Cent die Kilowattstunde. Mhm. Die Anlage selber, die Photovoltaikanlage, produziert den Strom für ich sage mal 10 Cent die Kilowattstunde. Mhm. Über die nächsten 20 oder 25 Jahre. Also aus der Sichtweise ist ja erstmal klar, ich spare damit massiv Geld. Mhm. Das ist ja eigentlich ein, jetzt natürlich nicht die richtigen Begriffe, die ich hier verwende, aber damit mache ich Gewinn am Ende des Tages. Ja,
du steigerst dein EBIT.
Genau. Ja. Und da ist jetzt die, aber warum haben wir dann im gewerblichen Bereich immer noch so viele Unternehmen, die keine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben? Denn das ist ja eine Cash-Cow, so eine PV-Anlage.
Weil das nicht
verstanden. Jetzt mit Speicher oder so. Ja, aber also wo kommt das her? Wo ist da der Fehler in der Erklärung? Denn diese Rechnung, klar, jetzt kannst du eine Cashflow-Rechnung aufmachen, denen alles zeigen, interessiert die nicht. Die brauchen irgendwelche einfachen Fakten. Und offensichtlich hat sich ja dieses Thema Amortisationszeit, was ist denn Amortisationszeit? Ist der Punkt, ab dem ich das erste Mal Gewinn mache?
Genau. Oder wie ich schmeiße 10.000 Euro rein, ja, oder schraub die aufs Dach. Und dann zähle ich die Jahre, bis ich wieder 10.000 Euro raus habe. Hm. Aber damit, das habe ich ja eben schon mal gesagt, weiß ich ja noch gar nicht, ob ich damit Gewinn gemacht habe. Dann weiß ich vielleicht, eine Amortisationszeit sind 4,5 Jahre. Dann weiß ich, aha, nach 4,5 Jahren habe ich also das Geld wieder, was ich investiert habe. Jetzt stell dir vor, dieses Projekt läuft nur 5 Jahre. Hm. Dann ist nach fünf, dann habe ich noch ein halbes Jahr Gewinn. Ich kann doch damit mit diesem Modus Amortisationszeit gar nichts anfangen. Interessant ist es doch, wie viel kommt denn insgesamt in der Projektlebenszeit mehr bei raus? Hm. Wie viel Gewinn mache ich damit? Und das kann die Amortisationszeit gar nicht so einfach. Ich weiß auch nicht, warum das so bleibt. Aber ich bin 100% überzeugt, wenn man die richtigen Argumente benutzt und den Leuten das auf ihre Art erklärt und den richtigen Duktus findet, dann funktioniert das auch. Und die Frage, die du gestellt hast, ist natürlich spannend. Ich glaube, dass es nicht immer so einfach ist. Und du hast das ja sehr plakativ jetzt gemacht. Ich spare 10 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt kann ich mal hochrechnen, wie viel. Das ist ja eine sehr vereinfachte Rechnung. Ja?
Genau, klar.
Ich blockiere auch mein Dach. Das gibt es vielleicht gar nicht her. Vielleicht muss ich das demnächst reparieren. Da gibt es ja noch 1000 andere Sachen, die mit reinfliegen. Also das heißt, die Berechnung wird ja immer komplexer. Hm. Und ich glaube, das beherrschen einfach nicht alle.
Wie ist das denn, wenn man jetzt mal dran denkt, an irgendwelche Pflichten? Wenn man sagen, es wird ein Gebäude neu gebaut, Privathaus, Gewerbe, ich weiß nicht, ein neuer Supermarkt, ein neuer Parkplatz angelegt. Und also aus energetischer Sicht, aus Sicht der Energiewende, müsste eigentlich die Ansage sein, Photovoltaik hin. Egal was passiert, immer Photovoltaik. Da gibt es jetzt halt Leute, die sagen, ja, aber jetzt das Gebäude von in den aktuellen Zeiten sehr hohe Immobilienkosten für das Bauen. Und dann müssen die Unternehmer oder die Privatpersonen dann auch noch 10.000, 15.000 Euro investieren zusätzlich in die Photovoltaikanlage, wenn ich jetzt so eine Hausdachanlage mir vorstelle bei einem Einfamilienhaus. Wieso ist das aber aus betriebswirtschaftlicher Sicht trotzdem sinnvoll? Denn das ist es ja. Also ich spare ja auf lange Sicht mit der PV-Anlage viel Geld. Also müsste man da nicht viel mehr Leute zu zwingen, das zu machen? Denn freiwillig passiert es ja nicht. Also es gibt doch genug Neubauten ohne PV, was ja blöd ist.
Ja, also erstmal, das hat jetzt nichts mit der Frage im Kern zu tun. Ich persönlich, weil ich sehr liberal bin, glaube, zwingen ist nie gut. Die Leute sollen es verstehen. Und der mich zwingt, wenn ich da mal gucke, wer ist denn das, der mich zwingt? Der Gesetzgeber. Da würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass der Gesetzgeber immer sehr schlaue Entscheidungen trifft, wenn ich so die Zeitung morgens aufschlage. Also, aber das nur am Rand. Aber es ist tatsächlich wesentlich komplexer. Ich habe ein ganz aktuelles Beispiel. Ich baue gerade ein Fünffamilienhaus. Das ist ein KfW 55 Haus. Da gehört eine Solaranlage aufs Dach. Also, ansonsten kann ich diesen KfW 55 Standard gar nicht einhalten. So, dann gibt die Heizung, wird mit einem Luftwärmetauscher erfolgen und die KfW schreibt vor, der ganze Sonnenstrom muss bevorzugt in die Gemeinschaftsstromverwendung, also Wärmetauscher, Licht und was auch immer noch da anfällt, verwendet genau. werden. Und dann, ich bin gerade dabei, mich zu beschäftigen, gibt es einen Berg von teilweise sich widersprechenden Regelungen in Deutschland, die alle nicht harmonisch sind. Ich muss zum Beispiel, also ich habe mit den Elektrikern mich abgestimmt, man kann das relativ unkompliziert gestalten und den Mietern, das ist ja auch attraktiv, den Mietern günstigen Strom anzubieten. Ich werde dann als Betreiber dieser Anlage, Eigentümer des Hauses, werde ich dann ein Energieversorger, der hat eine kleine Anlage auf dem Dach und ich verkaufe den Strom an meine Mieter.
Ja, dieses Mieterstrommodell.
Oh, das ist auf den ersten Blick, ich habe es noch nicht hundertprozentig verstanden. Ich muss den Mietern die Möglichkeit einräumen, diskriminierungsfrei auch woanders Strom beziehen zu können.
Genau, Liberalisierung des Strommarkts. Du
Richtig.
Bist halt ein Anbieter von vier und die können auch zu einem anderen Anbieter gehen.
Genau. Also das ganz einfach zu machen und zu sagen, hör zu, ich bin dein Energieversorger und ich gebe dir einfach den ganzen Sonnenstrom, den kann ich ja sowieso immer unterbieten. Ich kann immer den Markt unterbieten, weil ich den ja kostenlos herstelle. Kostenlos, mal abgesehen von den Investitionskosten, die ich ja sowieso habe, um KfW-50-Förderung zu bekommen. Jetzt muss ich eine technische Installation da machen. Ich habe wirklich noch keinen. Ich habe schon 5 Gespräche geführt in den letzten 3 Wochen mit lauter in Klammern Experten oder in Anführungsstrichen Experten. Keiner kann mir das genau erklären, wie das funktioniert. Kein Anwalt weiß es. Die Anwälte sagen, wir können dir ein paar Urteile zeigen, wo es schiefgegangen ist. Meine lange Rede, kurzer Sinn, am liebsten würde ich das gar nicht machen. Und ich habe mich neulich mit einem unterhalten, der hat gesagt, Christian, ich nutze das einfach nur für die Heizung und die restliche Energie, die lasse ich einfach weglaufen. Weil das kann man in Deutschland nicht rechtssicher betreiben.
Naja, das ist ja eigentlich nur ein energierechtliches Problem.
Das ist so verrückt.
Das ist ja kein technisches Problem. Ja. Das ist ja wirklich einfach. Und gerade ja im Sinne, das stabilisiert die Netze, wenn wir diese dezentrale Energieversorgung haben.
Und da stehen wir uns selber mit Gesetzen und Vorschriften auf den Füßen, die das verhindern. Der sagt, ich nutze es gar nicht, ich lasse das lieber weglaufen, weil es ist alles viel zu stressig. Und mein Anwalt sagt, Christian, lass es. Also das ist das Ergebnis. Und ich glaube, das ist schon auch eine Komponente, die bei solchen bei solchen Überlegungen eine Rolle spielt. Und das ist jetzt vielleicht ein Kreis, zu dem sollte man das den Leuten vorschreiben? Da sage ich, nee, eher nicht, weil die Vorschriften, die wir haben, die sind zu großen Teilen so idiotisch und verhindern so viel, dass ich sage, bitte nicht noch mehr Vorschriften. Damit jonglieren wir Deutschland ja in ein noch größeres Abseits, als wir es gerade schon tun. Ich glaube, das ist schon ein großes Problem, mit dem wir zu kämpfen haben, was auch Energieeffizienzmaßnahmen massiv verhindert.
Ja, gebe ich dir recht, weil auch da hängt wieder vom Fall ab. Ich sag mal, wenn ich jetzt selber mein Einfamilienhaus baue, dann bin ich ja der Eigentümer. Dann ist es leicht. Und als Unternehmer, wenn ich jetzt meine eigene Halle habe, ist es auch einfach. Schwierig ist es immer, wenn wir dieses Mietverhältnis bekommen.
Richtig.
Das ist tatsächlich in Anführungszeichen nur ein rechtliches Problem. Technisch ist das total einfach. Und da rolle ich dann als Physiker um mit den Augen und sage, Leute, das kann doch nicht so schwierig sein. Löst das Problem bitte mal regulatorisch. Einigt euch mal auf einen vernünftigen Weg, der gangbar ist und pragmatisch, aber sauber. Das muss ja möglich sein, aber das müssen die Juristen sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, wie man es machen sollte. Mhm. Das Ausformulieren müssen andere machen. Wo wir jetzt gerade das Thema Amortisationszeit hatten, da passt, glaube ich, ganz gut eine Frage, die auf Instagram kam, zu, ich nenne sie mal, den Killer-Modulen in den BWL-Studiengängen. Und das ist ja teilweise auch bei den Wirtschaftsingenieuren bei uns, bei der erneuerbaren Energie. Die haben ja auch bei dir Kurse. Und im MINT-Bereich gibt es ja sowieso genug Killerfächer. Also ich sag mal, Mathe, Physik ist jetzt kein Fach mit Durchfallquoten, die nur einstellig sind. Warum ist das so? also die Frage geht, dass ich jetzt weg von der ersten Frage, aber warum gibt es in Studiengängen Killerfächer?
Also du hast ja das böse Wort Infina jetzt gar nicht in den Mund genommen.
Das hast du jetzt gesagt. Ich wollte es mal offen lassen, aber Infina ist ja eins der schwierigen Module, sagen wir es mal so. Oh, wei.
Also das kann ich nicht unterschreiben, Henrik. Das ist kein schwieriges Modul. Also ich weiß es auch nicht, ist die Antwort. Ich versuche mir Antworten zurechtzubasteln. Vielleicht bin ich einfach nur ein furchtbar schlechter Prof, der es nicht hinkriegt, irgendwie diese eigentlich gar nicht so komplexen Inhalte an die Studenten zu vermitteln. Kann ich nicht ausschließen. Ich gebe mir Mühe, dass das so nicht sei, aber wer weiß. das nächste ist, ich glaube, die Studenten arbeiten einfach zu wenig in diesen Fächern. Das sage ich den Studenten auch am Anfang des Semesters. Das ist kein Modul, was gestrickt ist mit einem irren Rabatt, wie ganz viele Module. Also hier gibt's ein paar ECTS, die sind kalkuliert mit 150 Arbeitsstunden. Das ist ja immer auf ein Semester gerechnet. Jetzt wissen wir, das beschäftigt die Leute nicht das ganze Semester, da gibt's auch noch Semesterferien, aber wenn man es irgendwie runterrechnet, reden wir über 10 Stunden pro Woche. Man kann das Modul locker mit der Hälfte schaffen, ganz locker. Aber ganz viele Leute sitzen halt nur 180 Minuten in meiner Vorlesung und danach ist ein Haken dran und dann versuchen sie sich das kurz vor der Klausur reinzuballern. Das ist doch logisch, dass das nicht funktioniert. So ist das nicht konzipiert. Ja? Ich glaube, man muss da einfach auch ein bisschen fleißiger sein in ganz vielen Fällen. Wenn ich sehe, dass die Studenten gar nicht systematisch Vorlesungen vor- oder nachbereiten, dann finde ich, ist es nicht weiter überraschend, wenn die Durchfallquoten so sind, wie sie sind, weil Vor- und Nachbereitung ist Teil des Deals. Und wenn man das nicht macht, dann kann man nicht erwarten, dass es nur Einsen gibt. Das ist ganz normal, finde ich. Und zuletzt, das muss man, glaube ich, auch sagen, du hast eben auch Mathe und Physik und so erwähnt. Das sind ja alles Zahlen, die haben viel mit Rechnen zu tun. In den Klausuren gibt's Aufgaben. Hier, rechne mal das bitte aus. Und wenn man das nicht kann, wenn man es falsch rechnet oder nicht rechnet, jo, dann kommt's halt zu null Punkten. Das kann schon passieren. Ja. Und ich glaube, in anderen Fächern, wo es eine offene Frage gibt und dann schreiben die Studis halt zwei Seiten Antwort, also so eine Art Essay-artige Beantwortung. Ich glaube, da ist es einfach viel weniger klar, ob das jetzt bestanden oder nicht bestanden ist. Und womöglich, ist aber nur eine Hypothese von mir, womöglich sind in solchen Fächern dann vielleicht auch die Durchfallquoten ein bisschen geringer, weil halt das alles ein bisschen weicher ist. Überall, wo es mit Zahlen zu tun hat, da gibt's eine richtige und eine falsche Lösung nachher. Und das kann ganz genau bemessen werden. Ich glaube, das muss man schon ein bisschen im Kopf haben. Und ansonsten, glaube ich, ist das auch alles eine große, also ich glaube, da wird sich auch ein bisschen drin gesuhlt, wie unfassbar der Infina ist. Ich habe auch viele Studis schon erlebt, auch Studis, die das dann nach dem dritten Mal mit einer guten Note bestanden haben, die gesagt haben, Herr Kammert, ich muss jetzt mal ganz ehrlich was zu Ihnen sagen, so schlimm ist es gar nicht, wenn man sich mal damit beschäftigt.
Genau.
Und so ist es auch.
Ja, das ist auch mein Eindruck. Ich glaube, womit viele Studierende Schwierigkeiten haben, der Wechsel von der Schule, Klassenverband, der Lehrer kennt dich, du bist eingebettet da in dein sicheres Umfeld und dann kommst du an die Hochschule, auch wenn es bei uns relativ klein ist, im Vergleich zu den großen Massenuniversitäten, wie weiß ich, Münster, Bochum, München und so weiter. Dieser Wechsel von dem selbstständigen Lernen, keiner guckt mehr, ob du mitmachst, ne? Gibt ja dann in den großen Veranstaltungen jetzt auch keine Interaktion zwischen Prof und Studierenden. Und ich glaube, dieser Wechsel, da tun sich viele mit schwer, dass man jetzt plötzlich für sich selbst verantwortlich ist und eine Struktur finden muss, wie lerne ich? Denn in der Schule, klar, in der Oberstufe hast du dann nur noch zwei Klausuren im Halbjahr. Wir haben nur diese Abschlussprüfung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Was halt nicht funktioniert, und da nehme ich mich persönlich nicht aus. Ich habe es auch nicht gemacht damals in meinen Mathekursen. Es gab freiwillige Übungen. Das heißt, was haben wir gemacht? Es gab die Vorlesung, Dann gab es die Übung mit Tutorium, da gab es vor die Übungszettel und die Idee vom Prof war, wir sind fleißig, wir rechnen die zu Hause. Habe ich nicht gemacht, weil die Zeit tatsächlich nicht da war, diese freiwilligen Aufgaben zu machen. Das heißt aber, du musstest dann diese Übungsaufgaben natürlich vor der Klausur pauken. Und das ist natürlich dann schon starker Tobak, weil du dann wirklich 2, 3, 4 Wochen Vorlauf brauchst, um dann so eine Matheprüfung zu bestehen. Ja. In Physik war das anders. Und so mache ich es auch in meinen Kursen, soweit es geht, dass es Übungsaufgaben gibt, begleitend zur Vorlesung. Die müssen gemacht werden, um am Ende die Klausur zu bestehen. Also bei uns war das in Physik so, du musstest von den Übungspunkten
so eine Art die Hälfte Vorleistung.
Vorleistung. Du musst also mindestens die Hälfte der Punkte haben, damit du an der Klausur überhaupt teilnehmen darfst. Ich mache das so, die Übungen zählen zu einem gewissen Anteil, 50%, auf die Gesamtnote und die Leistung muss bestanden sein, weil es eine Teilleistung ist. Das ist ein wahnsinniger Aufwand natürlich auch für uns, weil wir dann diese Übung korrigieren müssen. Da passieren auch sehr interessante Dinge. Aber damit habe ich einen kontinuierlichen Zwang. Die Studierenden in der Evaluation schimpfen immer, TE sind viel zu anstrengend, der Workload und denn diese 150 Stunden Workload, die du gerade erwähntest, sind, also wenn man mal ganz streng jetzt, kehren wir mal den Beamten raus, in der Prüfungsordnung nachschaut, dann sind diese 150 Stunden Workload gedacht, um eine durchschnittliche Note zu erreichen. Und die durchschnittliche Note ist ein befriedigend.
Ja.
Das mag jetzt in Mathe eine Traumnote sein, aber ich sag mal, in den höheren Semestern, wenn ich da mit einer 3 aus meinem Lieblingsfach rausgehe, sagen, boah, das war aber Kappes. Und dann muss ich mehr tun. Du hast ja gerade gesagt, es gibt auch Kurse, da muss ich weniger tun, aber es gibt auch mal Kurse, da muss ich ein bisschen mehr tun. Und das ist dann bei meinen Kursen auch der Anspruch, den ich an die Studierenden habe. Ihr seid hier, weil ihr Bock habt.
Genau.
Keiner zwingt euch. Ihr könnt auch was anderes machen. Ihr wollt gerne erneuerbare Energien studieren oder was auch immer. Ihr wollt am Ende Teil sein der Energiewende. Dann müsst ihr aber auch mal Leistung bringen. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, nicht schlimm. Nur dann beschwert euch bitte nicht. Das ist immer so leicht. Die dummen Studenten können eh nichts. Das ist ja Quatsch. Also wenn die sich hinsetzen und mal was machen, man muss sie, glaube ich, ein bisschen fester manchmal ans Händchen nehmen, dass das in die richtige Richtung geht. Und dann, also die wollen, die schaffen das ja alle.
Selbstverständlich. Ja. Also die das ernst nehmen, die Zeit einbringen, die schaffen das alle. Und auch das ist vielleicht eine ganz faire, also womöglich erschreckend als Zuhörer, aber es ist eine faire Antwort, die auch, das ist auch so geplant. In BWL ist Infina im zweiten Semester. Nicht zufällig, weil wir, das haben wir erst vor ein paar Jahren ins zweite Semester gelegt, das war vorher weiter hinten im Studium. Aber da gab es Leute, die waren mit ganz vielen Modulen fertig und haben dann immer noch mit Infina rumgehampelt und sind dann dreimal durchgefallen.
Ja, ja.
Das ist eine Katastrophe, ja. Und wir haben einfach gesagt, nein, die Leute sollen, das war eigentlich die Idee, fairer damit umzugehen. Die Leute sollen im Zweifelsfall auch viel früher spüren, das ist nichts für mich, ich krieg's nicht hin. Und die Chance haben, sich dann vielleicht was anderes zu suchen, was ihnen mehr Spaß macht, wo sie besser geeignet für sind, was sie auch hinkriegen.
Ja.
Und deswegen ist das so früh und deswegen sind wir auch nicht willens, das immer mehr weich zu kochen und kleiner zu machen, weil ich glaube, das tut am Ende der Qualität der Studiengänge, dem Ruf der Hochschule und am Ende des Tages der Wertigkeit des Examens nicht gut.
Ja, genau. Denn also, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, was waren aus meiner Sicht die besten Lehrer? Das waren die harten Hunde und diese etwas weichgespülten Fächer. Das war, also da hast du nicht so viel mitgenommen. Und ich persönlich habe von dieser Härte, will ich es jetzt mal nennen, profitiert im Studium. Und im Nachhinein sage ich, das war gut, das Konzept, auch wenn es anstrengend war. Und das will ich auch mit den Studierenden erreichen, dass sie dann aus dem Kurs rausgehen. Boah, war anspruchsvoll, hat viel Zeit gekostet, ich habe aber so viel gelernt in dem Kurs, dass ich jetzt rausgehe und die Sachen wirklich kann und anwenden kann. Praktikum oder dann später im Job. Und sagen dann, ach, Theresen hat doch recht gehabt, ich bin gut vorbereitet. Denn in der freien Welt nimmt keiner Rücksicht auf irgendwas.
Ja.
Da kannst du es. Und wenn du nicht kannst, hast du eine Stunde Zeit, dir das beizubringen und eine Lösung zu finden. Und wenn du nicht kannst, gibt es beim zweiten Mal einen leeren Karton. Das ist relativ einfach.
Genau so ist es, ja.
Also von daher. Gut, dann lass uns nochmal die letzte Frage auch über Instagram diskutieren. Eher eine persönliche Frage. Lieblingshaustier. So,
da gibt es eine ganz lustige Geschichte von der Familie Camelot.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, also unser Sohn war da 8 oder so und wir fanden, meine Frau und ich, jetzt ist es Zeit für ein Haustier und er hat sich's total gewünscht und wollte unbedingt einen Hund. Da begann ein großes wissenschaftliches Projekt, was für einen Hund. Damit haben wir uns jahrelang beschäftigt. Dann hat man eine ganz seltene Rasse, die vom Aussterben bedroht war und wir haben gedacht, oh, dann tun wir auch noch was Gutes. Hervorragend. Haben wir uns für diesen Hund beworben. Dafür muss man sich, heutzutage muss man sich für solche Hunde dann auch noch bewerben und sich vorstellen, haben wir alles gemacht und okay. Wir waren dann beim nächsten Wurf ganz oben mit dabei, durften uns einen Hund aussuchen, dann haben wir ständig diesen Welpen besucht und haben uns da bemüht, eine Beziehung aufzubauen, ja, und alles, das war ein großes Ding, dann war der Hund bei uns. Mein Sohn hat ihm, glaube ich, 1 oder 2 Mal frisches Wasser hingestellt, danach war das Projekt nicht mehr so spannend. Und dann war es an meiner Frau, den Hund zu erziehen. Das war aber ganz schön schwierig, nicht weil meine Frau das nicht kann, sondern wie sie später herausgestellt hatte, weil der Hund war speziell. Wir waren am Ende, also lange Geschichte, kurz gemacht, wir waren bei mehreren Hundepsychologen auf 2 Hundeschulen, bei einer sind wir rausgeflogen, weil der Hund nicht integrierbar war. und ich habe dann irgendwann mich mental darauf vorbereitet, ich muss mit meiner Familie ein ernstes Gespräch führen und hatte mich darauf eingestellt, dass ich jetzt eine wochenlange Diskussion vor mir habe und habe dann abends mit ernster Miene zu meiner Frau gesagt und gesagt, Janina, ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Und da hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ich glaube auch.
Ah ja, das war ja einfach.
Und dann sind wir unseren Hund, wir hatten die Chance, den wieder zur Züchterin zurückzugeben, die hat so eine Art Garantie abgegeben, wollte auch immer wissen, wo ihre Hunde sind. Und die hat ihn dann zurückgenommen und ich glaube, unser Hund hatte ADHS im Endstadium. Der war nicht zu bewältigen.
Okay.
Das war eine absolute Katastrophe. Und deswegen haben wir dann gesagt, nie mehr ein Haustier, habe ich gesagt. Meine Frau fängt jetzt an und will eine Katze, aber ich bin ganz stark und sagt nix. Kein Haustier, wenn es nicht einen Knopf im Ohr vom Steif hat oder so. Nix, was atmet.
Also, wir haben eine Katze, das ist ein deutlich entspannteres Tier. Also beim Hund jetzt so mal Gassi gehen und so, das wäre... Also.
Katzen machen Polstermöbel kaputt die ganze Zeit. Ich höre schon diese Kratzgeräusche über.
Ja, das tun sie. Also wenn die unzufrieden sind, denn anders als bei Hunden sind Katzen ja Chef im Haus. Ne? Du wohnst ja dann bei der Katze. Das ist ja anders als beim Hund. Der Hund ist dankbar, dass er bei dir wohnen darf. Und die Katze denkt, ich lasse die bei mir wohnen, damit die mich füttern. Das ist ja dieser Duktus der Katze. Es ist zwar ein sehr niedliches Tier, aber ich habe auch genug Kratzer an den Händen. Also die können auch gerne mal, wenn sie gerade Langeweile haben, dir ordentlich wehtun. Also, aber trotzdem ein sehr possierliches Tierchen, weil das Tierchen ist schon ein größeres Tier und prügelt sich gerne auch mit den Nachbarskatzen hier in der Umgebung. Also wenn hier irgend so ein Katzengejaule ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass unsere mit dabei ist. Egal ob groß oder klein, jung oder alt, das gibt immer auf die Mütze.
Ja, und legt ihr auch manchmal so angefressene Mäuse bei dir vor die Tür?
Ja, also Tiere fängt sie auch, obwohl jetzt gar nicht so viele. Aber gut, das kannst du bei so einem Freigänger, der dann draußen
ja, natürlich, deswegen frage ich.
Mit irgendwelchen Singvögeln, die da nun mal, manchmal kann man die Vögel noch mal retten, dann fangen die sich wieder, aber
manchmal auch nicht.
Manchmal auch nicht und das ist ja tatsächlich auch mehr Spieltrieb, denn Nahrungsmittelaufnahme, denn am Nahrungsmittelnachschub mangelt es hier nicht zu Hause. Also, von daher Mieze, Katze, aber eigentlich ein ganz possierliches Tierchen. Das ist zwar auch unerziehbar, aber das weiß man bei der Katze vorher.
Ja, das stimmt, bei einer Katze gehört das ja zum Programm. Ja.
Das ist, die erzieht ja dann untergebenen Menschen, deswegen. Prima, ich glaube, dann haben wir die Fragen soweit alle durch.
Jawohl.
Mal ein breiter Querschnitt von unterschiedlichen Themen, aber spannend. Ich glaube, das können wir noch mal irgendwann machen.
Ja,
denn gern. Ich glaube, das ist ganz schön, mal so ein bisschen Feedback einzusammeln von der Hörerschaft und da mal so also Themen zu diskutieren, die jetzt nicht nur uns interessieren, sondern auch vielleicht eine deutlich breitere Hörerschaft. Von daher, Christian, besten Dank wieder fürs mitmachen und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal.
Jawohl. Bis bald, Henrik. Tschüss.
Bis dann. Ciao.